steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
Guten Morgen oder guten Abend, liebe Leute. Wir sind euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich? Der Podcast für alle Leute, die wissen wollen, was Spieler aus der zweiten Liga nach ihrer Karriere tun, welches Restaurant sie eröffnet haben oder welche Pommesbude nach ihm benannt ist.
Oder ob sie eine Spielothek
aufmacht. Oder eine Spielothek, wie manch andere Legende.
Siehe letzte Folge.
Werner Schachten, wir grüßen dich. Ja, Tim.
Ja, es geht weiter.
Es geht weiter, Folge 6.
Ich kann schon mal sagen, das mit zweiter Liga stimmt gar nicht.
Aber es geht heute auch in die. Also bei mir geht es heute auch in die Bundesliga teilweise rein.
Bei mir auch einmal in die Bundesliga. In der nächsten Folge geht es auch wieder in die Bundesliga. Das kann ich schon mal spoilern.
Oh,
jetzt habt ihr erfahren, dass wir zwei Folgen auf einmal aufnehmen. Na sowas. Egal. Wie gehabt, stellt jeder von uns wieder einen Spieler vor. Diesmal fängt Marcello an. Nächstes Mal fange ich wieder an. Wir wechseln uns am besten immer ab.
Genau.
Und ja, jetzt fängt Marcello mit Spieler Nummer 1 an, bei dem ihr wie immer mitraten könnt. Er gibt ein paar Tipps und ihr könnt mitraten, wer es ist. Ich werde höchstwahrscheinlich mal wieder nicht drauf kommen.
Einmal hat schon geklappt.
Einmal in 5 Folgen. Ja, gute Quote. Also bessere Quote als Francis Kiyoyo vorm Tor hatte, würde ich sagen.
Das ist ein guter Vergleich.
Ja, gut. Tim. Von mir aus kannst du anfangen.
Ja, die Leute wollen natürlich auch immer ein bisschen was über uns erfahren. Deswegen habe ich mal eine Frage an dich, Tim. Und zwar, was ist denn dein All-Time-Favorit an Trikots? Was ist das schönste Trikot, was du jemals gesehen hast in der Bundesliga, zweite, dritte, vierte Liga? Aus den aktiven Fanzeit.
Das ist jetzt schwierig, weil wir gerade den Post vom Enning schon gesehen haben und ich jetzt natürlich an das bunte VfL Bochum-Trikot denken muss.
Und an genau dieses Trikot sollst du denken, denn das ist einfach das schönste Trikot, was es gibt. Das Regenbogen-Trikot mit Faber-Logo von Bochum.
Ansonsten fällt mir natürlich noch ein schlimmes Trikot ein und das ist dieses Dortmund-Trikot, wo die dieses grüne Zeichen mit dem Ausrufezeichen, diesen grünen Kasten einfach drauf hatten. Das war wirklich nicht schön.
Zu meiner Schande muss ich sagen, das habe ich mit Alexander Freiflug.
Also ich habe ja ein Miroslav Klose Werder Bremen-Trikot. Ja,
das ist
besser. Leider jetzt ein Ticken zu klein, weil ich das mit 8 oder 9 oder so gekriegt
habe. Das dehnt sich noch, wenn du es öfters trägst. Ja.
Das war ein gutes Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Hatte ich dann immer samstags beim Bundesliga-Gucken bei Opa unten an. Schön in Werder Bremen, komplett Montur. Sogar aus der Werder Bremen-Tasse, die ich hier noch habe, mit den Unterschriften der Saison 2007, 2008. Da habe ich dann immer mein Wasser rausgetrunken und mit Schal Werder Bremen-Montur gesehen, wie die Abwehr mal wieder völlig ausgekontert wurde. Ja. Hat sich also nichts geändert.
Wie immer.
Ja.
Ja, Tim, wo wir bei VfL Bochum wunderschön Trikot sind, das ist nämlich jetzt die perfekte Einleitung.
Ich habe sie dir kaputt gemacht. Nein. Mit meiner weiteren Geschichte.
Aber es ist doch schön zu wissen, was Bremen so gemacht hat. Ja, und zwar, mein Spieler ist eigentlich ja auch eine Legende beim VfL Bochum. Also jeder verbindet eigentlich mit Bochum, mit einem anderen Verein noch vielleicht, aber grundsätzlich erstmal mit Bochum.
Marcel Maltritz.
Das ist richtig.
Gut.
Wie kommt das jetzt, dass du das jetzt erraten hast?
Ja, weil Marcel Maltritz ein Spieler ist, den ich mit Bochum verbinde und auch mit sonst keiner anderen Mannschaft.
Ja.
Marcel Maltritz, ja.
Ja, das ist richtig.
Ich weiß gar nicht, wo der sonst gefehlt hat, dass er bei Bochum war. Aber ja. Tja, ich hab's doch noch drauf.
Herz drauf. Also, Marcel Maltritz, willst du gleich die Vita noch erzählen?
Nee, mehr weiß ich nicht.
Also,
dass er groß und kantig war.
Ja. Er ist geboren in Magdeburg, 78 geboren und war in der Jugend dementsprechend bei Magdeburg.
Das ist ja schon 42.
Ja. Krass. Bei Magdeburg war er ziemlich gesetzt. Der hat eigentlich alle Altersstufen, die es so gab, durchlaufen und oder in den meisten Fällen sogar als Kapitän diese durchlaufen. Also wirklich gesetzter Spieler im Verein. Und hat es dann 1999 innerhalb der Regionalligasaison in den Kader von Magdeburg geschafft. Da ist er dann auch geblieben bis 2001. Und da ist er weggegangen vom Markt. Und das wusste ich gar nicht, dass er da gespielt hat. Nämlich ist er da zum ganz attraktiven Verein gegangen, zum VfL Wolfsburg. Tim, was verbindet man mit dem VfL Wolfsburg? Richtig leeres Stadion, keine Stimmung.
Volkswagen.
Ja. Ja, unter dem Trainer Wolfgang Wolf.
Ja, das. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Sportschau. Wolfsburg war ganz kurz vorm Abstieg irgendwann. Da hatten die noch das Wappen, wo das W oben mit diesem Burgzinn war. So, und da war Wolfgang Wolf. Und ich dachte mir immer, das ist ein Scherz, dass Wolfsburgs Trainer Wolfgang Wolf heißt.
Aber nein, es ist wirklich so. So.
Als Kind kommt man da nicht drauf klar.
Und er hat dort leider sehr viele sehr coole Spieler verpasst, weil als er gegangen ist in der Saison, sind Spieler gekommen zum VfL Wolfsburg, wie Hans Arpey, Tobias Rau oder Diego Klimovic, mit dem man gerne hätte zusammengespielt. Aber hat er nicht.
Wusstest du, dass Diego Klimovic Sohn bei Stuttgart spielt?
Da Grüße raus an Marius, der hat das letztens nochmal mir ins Leben gerufen, ins Gedächtnis.
Der war auch verletzt schon. Letzte Saison ist er schon zu Stuttgart gegangen, aber irgendwie...
Ja, Diego Klimovic war auch so ein Spieler, den hat sich Dortmund wieder andrehen lassen, hat wenig gerissen, was man vorher hätte wissen können. Ja.
Ich habe den tatsächlich im Rahmen der Podcast-Recherche in Betracht gezogen.
Ich auch.
Aber gibt es nichts zu ihm. Und das Einzige, was man immer findet, ist, dass sein Sohn jetzt bei Stuttgart spielt.
Und ich glaube, er berät seinen Sohn. Vielleicht ist das auch sein Job.
Er hat bestimmt noch lange Haare.
Ja, okay, dann ist er gewechselt und bei dem Verein, wo er jetzt hingegangen ist, das ist der HSV, da ist er auch schon ein gestandener Spieler. Und dort hat er auch mit vielen Legenden zusammengespielt, wie, ich sage jetzt mal drei Namen, Martin Piekenhagen, Colin Benjamin oder Mehdi Madavikia. Also wirklich in den High-Life-Zeiten vom HSV. 2004, 2005 ging er dann zu seinem Legendenverein VfL Bochum. Wer war Trainer unter anderem von Marcel Maltritz bei Bochum in der Zeit? Es kann nur einer sein, Peter Neuer.
Ah, natürlich, ja. Ich bin dumm.
Richtig, der goldene Peter.
Ja.
Ja, der hat ihn natürlich dann auch geformt. Also sonst wäre die Karriere vielleicht anders verlaufen. Der hat ihn geformt.
Im Schrank.
Ja, und gemeinsam mit auch einer anderen Legende vom VfL Bochum, Paul Freier, hatte dann in der gleichen Saison die Karriere beendet und gab auch ein gemeinsames Abschiedsspiel.
Hat Paul Freier, hat der Team 2006 oder Nationalmannschaft?
Der hat richtig Nationalmannschaft gespielt, Paul Freier.
Krass.
Der war ja danach bei Leverkusen, war der nochmal, davor war bei Leverkusen, ne?
Ja.
Ja. Marcel Maltritz war auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Nationalspieler, hat U21 gespielt für Deutschland und vier Spiele für das Team 2006 gemacht.
Vier Spiele, das haben wir schon
da einer war der mehr Spiele gemacht. Einer der Rekordhalter quasi.
Ja.
Ich glaube, die haben fünf Spiele oder so nur gemacht. Ja, das ist passiert.
Aber kein richtiges Nationalmannschaftsspiel.
Nee, kein richtiges Nationalmannschaftsspiel.
Ja. Wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann oder völlig durcheinander kommt. Kann ich euch kurz sagen, zwischen Greuther Fürth und Paderborn steht gerade in der 82. Minute 1:1.
Ich hatte mir Notiz gemacht, Tim, das wollte ich dir nämlich fragen. Weißt du, was am 11.10.2004 war?
Puh,
ja, mit Nein. Sicherheit. Da warst du wie alt?
6.
Ja, da war vielleicht Schule oder Kindergarten noch.
Ja. Gib mir mehr Kontext.
Ich geb jetzt Kontext. Da war nämlich, das wusste ich nicht, im Stadion von LR Ahlen das Länderspiel Team 2006 gegen Polen.
Oh.
Es ist wie ausgegangen?
0:3.
Nein, 2:1 für Polen und Benjamin Auer hat das Tor für Deutschland geschossen. Aber stellst dir mal vor, ein Länderspiel im Stadion von Ahlen.
Darüber müssen viele abgesagt haben.
Ja, und da waren um die 4.000 Zuschauer.
Ja.
Die kommen heutzutage gerade so bei einem A-Nationalmannschaftsspiel.
Ja, könnten wir wieder in allen austragen. Ja,
der Platz reicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also Marcel Maltritz hat zusammengefasst 258 Bundesligaspiele gemacht und hat 8 Tore geschossen. Hat 156 Spiele bei Elfton in der zweiten Liga gemacht, also ziemlich viele Spiele. Hat in der Regionalliga 47 Spiele gemacht und 11 Tore geschossen. Und 32 Spiele im DFB-Pokal, 8 Spiele im UEFA-Cup und 2 Spiele im UI-Cup. Also wirklich eine ausgereifte Karriere.
Alles mitgenommen.
Alles mitgenommen. Ja, und er hat, das habe ich dir im Vorfeld unserer des Podcasts, der Podcast-Aufnahme schon angedeutet, hat er wirklich, ja, ich sag mal, zwei der wirklich wichtigsten Spiele in der ganzen Historie des VfL Bochum mitgemacht. Nämlich das eine ist letztes Mal schon mit aufgekommen, die Relegation von Bochum und Gladbach 2011, wo Igor De Camargo leider Bochum nicht hat aufsteigen lassen. Und er hat das Spiel mitgemacht, was Bochum immer in Erinnerung bleiben wird. Nämlich, er hat Peter Neururer die Chance genommen, ein europäisch erfolgreicher Trainer zu werden. Er selber nicht, aber einer seiner Mitspieler. Er war dabei. Nämlich war er beim Spiel dabei in der Saison 2004-2005 in der legendären Pokalschlacht von Bochum gegen Standard Lüttich im UEFA Cup. Kannst du dich da noch erinnern?
Nein.
Also ich muss sagen,
das war noch die Zeit, wo ich früh ins Bett musste. Ich durfte noch nicht die erste Halbzeit gucken.
Also ich kann es dir mal erklären. Ich kann mich da wirklich noch gut dran erinnern. Ich habe das nämlich live gesehen, das Spiel. Das Hinspiel in Lüttich ist 0-0 ausgegangen. Bochum, eigentlich ein Team, was nicht europäisch spielt, hat sich schon gefreut, weil Lüttich ja schon ein großer Verein ist. Richtig geiles Stadion. In Bochum hat man dann das Rückspiel gespielt. Man hat geführt bis zur 91. Minute mit 1-0. Dann gibt es eine Situation im Strafraum, die eigentlich halbwegs leicht geklärt werden kann. Doch Edu, der gerade erst eingewechselt wurde, tritt über den Ball. Es fällt das 1-1. Es gilt die Auswärtstorregel. Summa summarum schaltet Bochum aus. Wer war Trainer? Peter Neururer. Und er hat Edu in der 83. Minute erst eingewechselt für Domi Bechmann. Das ist eine ähnliche Situation, wie als Francis Kiyoyo eingewechselt wurde und den Meter mit Vollschwein verschießt.
Der Podcast ist eine Geschichte des Scheiterns.
Oder, ich möchte es auch mal mit Aktualität reinbringen, Marc Rocker eingewechselt wird und der den entscheidenden Elfmeter gegen Kiel verschießt. Schade, alle Bayern-Fans.
Oh.
Ja, also was man noch dazu sagen muss, die Saison 2004-2005 im UEFA Cup habe ich dann natürlich mir mal angeguckt und das ist komplett wahnsinnig, was da passiert ist. Da waren Teams dabei, also es waren 4 deutsche Teams dabei, Bochum, ich muss das jetzt so ein kleiner Abschweifer machen, Schalke hat sich über den UI-Cup qualifiziert, es waren dabei noch Stuttgart, die haben gespielt gegen Újpest Budapest, auch ein richtig geiler Verein, und Alemannia Aachen war dabei, die waren ja davor das Jahr gegen Bremen im Pokalfinale, wo sie verloren haben, da galt ja noch, dass der Zweite dann in UEFA Cup rein kann. Ja. Und die haben gegen Hafna Fjördö gespielt in der ersten Runde, wo sie eingestiegen sind.
Erste Quali-Runde dann.
Ja. So, und dann hat Aachen das geschafft. Und weißt du, gegen wen in der Gruppenphase Aachen gespielt hat? Muss man sich heute mal vorstellen, wo die Vereine heute sind. Aachen ist in der Regionalliga, halt mal fest. Gegen FC Sevilla, gegen Lille, St. Petersburg und Athen hat Aachen einfach gespielt.
Aachen war in der zweiten Liga, ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ich glaube schon, ja. Das waren auf jeden Fall, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht. Haben sich wahrscheinlich sowas gedacht, wie wenn sie jetzt gegen Lüdelingen spielen müssen. Also, was ist denn hier falsch?
Ja, das Geile ist einfach dann auch noch, dass da war es ja damals noch so, dass es 5er-Gruppen gab im UEFA Cup und die ersten 3 weitergekommen sind, Aachen ist weitergekommen.
Oh.
So, und dann sind sie in der nächsten Runde dann gegen AZ Alkmaar ausgeschieden.
Bitter.
Ja, aber das, also gegen Sevilla oder so Aachen, das. Ja, muss man sich mal vor Augen führen. Ja, dann Marcel Maltritz. Zurück zu eigentlich dem Spieler der Folge. Marcel Maltritz hat genau 2 Titel gewonnen. Nämlich 2003 den Ligapokal mit dem HSV.
Oh.
Und wirklich einen ganz wichtigen Titel, 1998 den Landespokal Sachsen-Anhalt
mit Magdeburg.
Im Finale mit Magdeburg gegen Lokomotive Stendal.
Natürlich Karrieresprung
ja, gewesen. Da, danach die Saison ist er ja im Profikader aufgerückt. Ja,
warum wohl?
Ja, weil sie Lok Stendal besiegt haben.
Lok Stendal, wirklich fußballerische Größe. Gibt es aber noch, glaube ich.
Ja, da war ich vor 3 Jahren.
Tschüss.
Stadion am Hölzchen heißt das, glaube ich.
Nicht am Feldschlösschen.
Nee. Ja, so, dann sind wir jetzt mit der Karriere mal vorbei. Nach der Karriere hat Marcel Maltritz richtig viel gemacht. Also der ist richtig aktiv. Unter anderem hat er noch mal Fußball gespielt. Hm. Und zwar hat Andreas Pahl, das ist der Zeugwart von Bochum, einer seiner besten Kumpels, wie er mal selber sagt, ihn überredet, doch noch mal Fußball zu spielen. Und er ist in die Kreisliga B in Bochum gewechselt.
Dafür hat es wahrscheinlich noch gereicht.
Ja, ziemlich gut sogar. Der hat im ersten Spiel einen Doppelpack geschossen und in seinen ersten 5 Spielen insgesamt 4 Tore geschossen, obwohl er defensiv eingesetzt war.
Ja, ist hier unter, selbst mit, wie alt war er da, 36, 37, ja, ist da, glaube ich, noch genug Klasse da, um in der Kreisliga B immer noch der stärkste Spieler zu sein.
Ich habe jetzt mal geguckt, er spielt diese Saison immer noch da und die sind jetzt mittlerweile in der Kreisliga A. Das ist übrigens der DJK Ehrenfeld. Und in dieser Saison hat Marcel Maltritz 2 Spiele gemacht und auch wieder 2 Tore geschossen. Also der ist on fire.
Der wird nochmal zum Stürmer umgeschult.
Und er selber hat im Interview mal gesagt, dass er es richtig geil findet, da zu spielen, weil es einfach noch rudimentär ist. Also ich spiele auf Asche. Hm. Er sagt, es wird auch mal gern ein Bierchen gezischt und es kommt auch mal vor, dass in der Mannschaft sonntags morgens dann auch nicht viele kommen, weil die Oma zum 3. Mal Geburtstag hat oder sich einer am Vorabend richtig die Kante gegeben hat. Und das findet er halt gut. Ja. Marcel Maltritz war zwischenzeitlich auch beim VfL Bochum angestellt in der Vermarktungsabteilung. Der hat auch ein IHK-Zertifikat im Online-Marketing gemacht und hat auch ein Hochschulzertifikat für Fußballmanagement gemacht. Aber bei Bochum ist er jetzt nicht mehr tätig. Er ist aber weiterhin im Marketing tätig. Da komme ich jetzt zu einer zweiten Tätigkeit nach der Karriere. Denn er ist Key Account Manager bei der Bonamic GmbH aus Bochum. Das ist eine Firma, eigentlich kann man es als Telekommunikationsunternehmen beschreiben. Ich habe mir mal so ein bisschen eingelesen, was die machen. Und zwar, ich sage jetzt mal einfach ein paar Beispiele, machen nämlich wirklich sehr viel. Das ist eine Firma, die beispielsweise Warn- und Sicherheitssysteme für Amokläufe macht. Sprich, dass Lehrer sich untereinander dann warnen können. Mhm. Oder IP-Telefonie, was immer ja größer wird, bieten die an. Marcel Maltritz ist besonders für das Produkt SIM for IoT zuständig. Das sind sogenannte M2M-SIM-Karten. Ich kann es mal versuchen, leicht zu erklären. Das ist dafür da, um eine automatische Kommunikation zwischen Maschinen zu gewährleisten über halt das Funknetzwerk. Beispielsweise kann ich das einsetzen, wenn jemand schwer krank ist, zu Hause ist, kann da so eine SIM-Karte reinmachen in ein Gerät, was weiß ich, ein Beatmungsgerät. Und der Arzt kriegt, wenn das Gerät eine Störung hat, automatisch eine Nachricht aufs Handy. Also so eine Früherkennung. Das, genau, kann damit gemacht werden.
Klingt sinnvoll.
Ja, oder viele Städte setzen das zum Beispiel ein, wenn die einen Streumittellagerbestand haben, wenn der dann leer geht, dass sie dann nicht kein Streumittel mehr haben, solche Sachen. Also es ist wie so eine Gebäudeautomation, nur über Funk. Also sehr interessant eigentlich. Ich habe sowas selber schon mal verbaut über eine Schrankenanlage bei meinem Job, wo wir da auch übers Handy dann drauf zugreifen konnten und da Daten auslesen konnten. Das ist eigentlich sehr interessant.
Zukunft ist jetzt.
Ja. Ja, dann hat er noch ein Hobby zum Beruf gemacht, denn er betreibt die sogenannte Paddle World Bochum. ich weiß nicht, kennst du die Sportart Paddle oder Paddle? Nein. Ich kann sie bisher auch noch nicht. Das ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Kommt aus Südamerika und ist so bekannt, dass das in Spanien mittlerweile die zweiterfolgreichste Sportart ist nach Fußball.
Echt?
Ja.
Noch nie gehört.
Wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich in Spanien, Südamerika und in Skandinavien. Das sind so die Regionen, wo das sehr viel gespielt wird. In Deutschland eigentlich noch wenig. Marcel Maltritz hat damit 300.000 Euro Eigenkapital, die größte Anlage in ganz Deutschland hingesetzt in Bochum. Mhm. Paddel funktioniert grundsätzlich so, muss man sich vorstellen. Also man spielt es grundsätzlich im Doppel, kann man auch im Einzel, aber grundsätzlich wird es Doppel gespielt. Und man muss quasi den Ball in die Hälfte des Gegners spielen, wie beim Tennis. Und wenn der Ball einmal aufgekommen ist, darf ich ihn aber auch an die Bande klatschen lassen und kann dann mit der Bande spielen. Also es ist, wie gesagt, Mischung aus Squash und Tennis, sehr körperbetont. Genau. Nur, dass es auch draußen gespielt wird. Also es ist auch eine Outdoor-Sportart. Ganz, ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Er hat dann, wie gesagt, die größte Anlage gleich in ganz Deutschland dahin gebaut und hat auch den ehemaligen Davis Cup-Profi Darek Krofnicki, also polnischer Tennisspieler, der ist da Trainer. Also den kann man buchen und der bringt einen das dann bei. Die Anlage ist jetzt noch ziemlich frisch. Die wurde im September letzten Jahres eröffnet in Bochum.
2020,
genau. Okay. Ist komplett auch ausgestattet mit Flutlichtanlage. Also man kann das auch theoretisch da spät nachts spielen. Also ist alles möglich. Genau. In Deutschland ist, wie gesagt, das noch nicht ganz so populär. Marcel Matritz ist, wie gesagt, großer Fan, spielt das selber auch. In Deutschland, habe ich mal gelesen, gibt es aktuell nur 30 Plätze, wo man das überhaupt, oder 30 Anlagen, wo man spielen kann. Und er, wie gesagt, ist der König momentan.
20 davon sind
bei mir. Ja, Gefühl. Also es sah wirklich sehr interessant aus. Da gibt es auch wirklich Profis oder Leute, die das deutschlandweit professionell spielen. Ja, kann man immer mal angehen, glaube ich. Eine vierte Sache, die er noch macht nach seiner Karriere, ist gemeinnützige Arbeit. Er ist beim gemeinsamen Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs, kurz GATFAF, so, ich kann es gar nicht aussprechen.
Einprägsamer Name, ist immer gut.
Ja, ist er mit dabei und unterstützt das. Da sind viele andere große Spieler oder auch Medienakteure aktiv. Ich sage jetzt mal ein paar Namen, um da zu sehen, dass das wirklich sehr groß ist. Ailton, Thomas Bredaric, Kevin Großkreuz, Marcel Jansen, Micky Krause, Matthias Oppenhövel, Grüße nach Detmold, Rüdwan Nistelrooy, Roman Weidenfeller und Arne Zeigler als Beispiel. Das sind wirklich über 50 wirklich berühmte Leute, die das unterstützen. Ja. Das ist ein Verein, der sammelt halt eigentlich wirklich ganz gut Spenden mit dem Ziel, Projekte zu fördern, die im Amateurfußball förderbar sind. Sprich, wenn Duschen nicht mehr funktionieren, Flutlicht kaputt ist, dass halt Trainingsbedingungen nicht mehr erfüllt werden können, dann kann man da Projekte vorschlagen und sagen, hier, mein Verein hat das verdient, wir sind sehr viel ehrenamtlich dabei und wir brauchen ganz dringend Unterstützung. Dann kann man da wirklich ein Projekt einreichen, dann wird da abgestimmt und dann wird das Geld da im Endeffekt untergebracht. Man kann da sogenannter Supporter sein, dann kann man halt damit abstimmen. Und das ist wie so eine kostenlose Teilnahmebedingung, die man da hat. Also man muss sich da eintragen, aber die Spenden werden extern eingesammelt im Endeffekt.
Also kein Beitrag? Oder?
Nee, kein Beitrag. Genau, und die ganzen Schirmherren, die es da gibt, oder die ganzen Spieler, also werben halt bei Firmen oder sonstigen Privatpersonen dafür, dass man da Spenden sammelt, um das dann weiter zu verteilen. Aha. Genau, da ist er sehr aktiv, zeigt das auch medial mit T-Shirts, Pullover, die er anhat, um zu zeigen, Amateurfußball, den er auch selber spielt, ist wichtig, die Basis vom deutschen Fußball.
Ja.
Ja, nebenbei hat er noch zwei Kinder und einen Hund. Die wollen ja auch noch mal erwähnt werden.
Frau auch, oder?
Eine Frau, denke ich auch, ja. Das wäre schlecht, wenn nicht.
Zwei Kinder und einen Hund.
Und einen Hund, ja.
Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Andere haben mich jetzt nicht so interessiert, aber...
Das war die wichtigste Fakt. Und der Landespokal 1998 gegen Lok Stendal.
Ja, wenn ein Titel zählt, dann der Landespokal in Sachsen-Anhalt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Marcel Matritz. Ich bin sehr überrascht, dass es positiv war, dass du es direkt erraten hast. Das ist natürlich mit einem Fakt nur, ist natürlich geil.
Ja, als du gesagt hast,
es hätte ja auch mal vorher sein Bochum können.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er vorher bei Hamburg und, das habe ich schon vergessen. Magdeburg war
noch. Bei Magdeburg hat er gespielt, bei Wolfsburg hat er gespielt.
Wolfsburg war es.
Ja. Das wusste ich aber auch nicht, dass er bei Wolfsburg gespielt hat.
Ja, es liegt aber auch daran, weil der 2-4 ist er zu Bochum gegangen.
Ja.
2004 war ich 6.
Ja.
Da fing es dann erst an, dass ich überhaupt in meinen Kopf rein gepflanzt
habe. Hast du nicht 1998 das Pokalfinale?
Ich weiß noch, dass ich das WM-Finale 2002 so halb mitgekriegt habe.
Das habe ich auch noch mitgekriegt.
Also da bin ich bei eingepennt, glaube ich. Ja, weil ich wieder mit Opa geguckt habe und dann bin ich einfach im Bett neben ihm eingepennt.
Wann kam das, so 20 Uhr?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ich da 4.
Ja.
Und ich weiß noch, dass es kein Erfolg war. Naja, Michael Ballack erinnert sich gern zurück.
Ja, Ronaldo auch, nicht an seine Frisur.
Die invertierte Frisur.
Die ich mir bald auch mache, wenn die Friseure nicht wieder aufmachen. Ja.
Das will ich sehen. Kriegst du recht Respekt auf der Baustelle.
Ja.
gut. Das war Spieler 1. Ergebnisticker: Paderborn hat in Fürth gerade 1:1 gespielt.
Sind wir damit zufrieden, Tim?
Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal die Tabelle aktuell gucken.
Neunter.
Führt war ja viert.
Ja, kann man mal unentschieden spielen.
Ja. Führt zuletzt 3-2 gegen Karlsruhe verloren, die unter Paderborn standen. Jetzt nicht mehr. Naja, HSV wird sicherlich aufsteigen. Naja, kleiner Witz nochmal.
Grüße an Maurice und Maurice Vater.
Ich wollte es gerade auch sagen. Nein, wir sind ja Fans vom HSV auch. Auch von der, vom Management und so, die machen das gut.
Ja, gute Transfers. Bobby Wood, der kommt nochmal groß raus.
Richtig. Naja, das war Spieler 1, das war Marcel Maltritz. Wir hören uns gleich wieder. So, kleiner Einwurf. Letzte Folge habe ich ja gesagt, dass wir mal auch den einen oder anderen Spieler erwähnen, der jetzt die völlig außergewöhnliche Karriere des Spielerberaters eingeschlagen hat. Hab da Serkan Güvenişik erwähnt und zu dem kann ich jetzt nochmal genauer sagen. Und zwar arbeitet der mit Florian Mohr, auch im ehemaligen Paderborner und St. Paulianer Spieler.
Auch ein guter Stürmer bei Paderborn, der hat uns gerettet.
Richtig, ähnlich wie Alexander Löbe.
Und Frank Löning.
Necmettin
Dagfuß.
Oder Dafu, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen
wird. Wir sagen Dagfuß. Wir haben, glaube ich, sein einziges Tor live gesehen, was er jemals für Paderborn geschossen hat.
Ja, ich glaube auch. Frank Löning sieht übrigens wirklich verdammt alt aus. Ich habe gestern bei Transfermarkt das Bild von ihm gesehen. Er ist 39, aber er sieht aus wie 55.
Ja, der hat sich auch aufgerieben in Paderborn. Das war so anstrengend. Der musste uns gegen Osnabrück in die zweite Liga schießen.
Ja,
das hat 5 Jahre gekostet.
5 Lebensjahre. Sind die während des Spiels schon die Haare rausgefallen.
2009, das waren noch Zeiten.
Ja, ich musste es am Fernseher gucken.
Warst du nicht mit dabei?
Ich durfte nicht.
Warum?
Weil ich noch ein kleiner Junge war. Also, und kein Ticket hatte.
Da bin ich froh, ich war mit seinem Bruder da.
Ja.
Marius, glaube ich, war auch dabei.
Mhm. Ach, so, dann kommen wir jetzt zu Spieler Nummer 2 dieser Folge. Und Spieler Nummer 2 der heutigen Folge ist tatsächlich ein Spielerwunsch.
Wir sind beeindruckt.
Wir sind wirklich beeindruckt. Es kam eine E-Mail rein.
Von wem denn, Tim?
Von wem, möchtest du wissen, Mensch? Das war tatsächlich der Vater eines unserer FIFA-Kollegen. Und zwar von Maurice, der Vater. Der auch, ist auch HSV-Fan?
Weiß ich gar nicht. Wir gehen mal davon aus.
Tja, das würde mich mal interessieren.
Wir möchten jetzt gerne Interaktion haben. Also bitte auf die Frage antworten.
Ich hätte gerne eine Antwort. Und? Persönlich übermittelt oder Person übermittelt.
Und wir grüßen dann jetzt in dieser Folge einfach zum zweiten Mal Maurice und seine Familie.
Richtig. Die, wie wir gehört haben, knallharte Hörer unseres Podcasts sind. Und deshalb erfüllen wir natürlich auch sofort den Wunsch. Wir können ja sagen, haben wir ja eben schon, dass wir jetzt immer 2 Folgen hintereinander aufnehmen. Deshalb ist in der letzten Folge das noch nicht gewesen, obwohl der Wunsch schon, wenn ihr es jetzt hört, vor 2 Wochen reinkam. Aber die Folge war halt schon voraufgezeichnet. Deshalb kommen wir jetzt erst zu dem Wunsch. Ich hoffe, es ist nicht enttäuschend, dass ihr eine Woche euch gedulden musstet. Dafür gibt es jetzt knallhart recherchierte Infos zu ein Spieler, der...
Ich bin gespannt. Du hast schon gesagt, ist ein bisschen älter schon.
Genau, er ist auf jeden Fall vor meiner Fußballzeit gewesen. Was ich aber sagen kann, ist, dass sein fußballerisches Talent begrenzt war und er aber trotzdem ein guter Verteidiger war.
Oh.
Er ist nämlich am 19.05.62 in Menden im Sauerland geboren
62.
und war Abwehrspieler.
Okay.
Er ist 1988 und 1993 deutscher Meister geworden, ist 1991 und 1994 DFB-Pokalsieger geworden.
Also so schlecht war er da nicht, ne?
Und hat 1991, 92 den Europapokal gewonnen.
Was?
Obwohl er begrenztes fußballerisches Talent hatte. Außerdem wurde er Eisenfuß genannt oder auch die Axt.
Ist das, denn wurde Bernd Hölzenbein die Axt genannt?
Bernd Hölzenbein ist es nicht. Ich weiß es nicht, ob er die Axt genannt wurde, aber ich rede gerade nicht von ihm.
Okay.
Das kann ich sagen. Er wurde die Axt genannt, weil er sehr schuss- und zweikampfstark war. Hat Olaf Thon zum Beispiel mal beim Spiel begrüßt mit den Worten: Heute breche ich dir die Beine.
Ist es ein Engländer?
Ist ein Deutscher. ist in Menden im Sauerland geboren. Wie ich ja eben schon gesagt habe.
Stimmt, da war ich wieder fokussiert.
Er wurde mehrfach von seinen Mitspielern beim Kicker zum unbeliebtesten Spieler der Liga gewählt.
Was? Solche Umfragen gab es mal?
Ich weiß nicht, heutzutage gibt es das glaube ich nie mehr. Nee. Wir müssen direkt verklagt werden. Und 1996 hatte er einen Autounfall unter erheblichem Alkoholeinfluss. Und zwar habe ich recherchiert, es waren 1,17 Promille.
Okay.
Da ist er mit dem Porsche gegen Bäume gefahren. Hat außerdem auch seine Ex-Frau gewalttätig angegangen und war pleite.
Also das Problem ist, ich kenne mich so erst, oder ich habe mich erst so für Fußball interessiert, so ab 2000. So,
das, okay. ist davor. Das war davor. Dann sage ich dir jetzt den Namen, und zwar ist es Uli Borowka.
Ah, ja, natürlich. Jetzt
habe ich den zweiten Namen vergessen. Ich muss kurz nachgucken.
Uli Borowka, natürlich.
Uli Borowka, der eigentlich Ulrich Ernst Borowka hieß.
Okay, den kenne ich natürlich schon. Ehemalige Bremer Legende, ne?
Ja, genau. Das war der Wunsch von unserem Zuhörer, den ich jetzt erfüllen werde und ganz viele Sachen über ihn erzählen werde. Zum Beispiel, dass er angefangen hat bei der SG HEMA 08, dann zum FC Öse 49, SSV Kalthof und dann beim DSC Wanne-Eickel gespielt hat.
Ah ja, da waren schon gute Vereine dabei.
Dann ist er mit 18 Jahren 1980 zu den Amateuren von Borussia Mönchengladbach gegangen. Hat von 81 bis 87 bei Gladbach in der ersten Mannschaft gespielt. Ist dann für 600.000 Ablöse zu Werder Bremen gewechselt.
Ja.
Was damals, glaube ich, ziemlich viel war.
Ja, würde ich sagen.
Hat dann von 1987 bis 95 bei Bremen gespielt und da dann auch die Titel, die ich eben schon, zweimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokal, einmal Europapokal geholt. Dann wurde er entlassen wegen Alkoholproblemen bei Bremen.
Ach, das war schon in der Karriere?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Kommen wir gleich noch genauer zu. Dann ist er 1996 bei Tasmania Berlin.
Viele Grüße an Schalke.
Oder damals hieß es noch Tasmania Neukölln. Angefangen. Dann war er bei Hannover 96, konnte sich aber überall nicht mehr durchsetzen, aus verschiedenen Gründen. Ist dann zu Vitesse Łódź gegangen und war damit der erste deutsche Profispieler, der im ehemaligen Ostblockgebiet gespielt hat. Hat in Łódź nur 8 Einsätze gehabt, wegen extrem ausgeprägtem Alkoholkonsum. Und nach einer Saison wurde, obwohl die polnischer Meister geworden sind, also er ist auch polnischer Meister noch geworden, wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Also Alkohol zieht sich durch Leben. Marcel Maltritz trinkt gerne Bier in der Kabine.
Seine Mitspieler auch mal den Abend vorher.
Ja. Uli Borowka lieber hat das damals auch gemacht. Dann hat er 1998 seine Karriere beendet. Ist aber noch bei Oberneuland Spielertrainer gewesen. Und beim SC Viktoria Reit war er dann auch nochmal, wo es aber keine genaueren Daten zu gibt. Ja, 1998 dann das Karriereende, wie ich schon gesagt habe. Hat insgesamt auch 6 Länderspiele für Deutschland gemacht.
Okay.
Bei der EM 1988 zum Beispiel hat er mitgespielt. 4 Spiele. Dann hat Beckenbauer ihn aussortiert. Und er ist aber trotzdem noch für den Olympiakader unterwegs gewesen und hat an Olympia dann, was war das, Seoul, 1988 glaube ich, teilgenommen. Und was er aus seiner Nationalmannschaftskarriere noch hat, ist auch ein Trikot von Diego Maradona aus dem ersten Länderspiel, was er gemacht hat gegen Argentinien, nach eigener Aussage. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Ja, dann das, was sonst so über ihn gesagt wird, habe ich ja eben schon bei den Tipps so erzählt. Zu dem Autounfall unter Alkoholeinfluss kann man noch sagen, dass er laut eigener Aussage regelmäßig bis 2, 3 Uhr gesoffen hat und um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz gestanden ist. Zwischen 1998 und 2000 hat er in verschiedenen Interviews hat er das gesagt, jeden Tag einen Kasten Bier getrunken, eine Flasche Whisky und je nach Quelle eine Flasche Wodka oder nur mehrere kurze noch zu dem Kasten und der Flasche Whisky.
Das ist auch schon von der Menge her ein Kasten Bier. Wie viele Liter sind das?
10 Liter, oder?
Ja.
Ja. Jeden Tag ohne Flasche Whisky.
10 Liter, einfach das in meinem Körper zu haben.
Ja, schon, er hat auch mal so einen, also als er bei Bremen entlassen wurde, da hat er sich auch irgendwie so einen Cocktail aus irgendwelchen anderen Tabletten noch gemacht, war 14 Stunden bewusstlos, ist er wieder aufgewacht und so, weil seine Frau auch dann weg war, weil er sich nicht so schön zu ihr verhalten hat, Gewalt und so. Ja, also da war er ziemlich am Boden. 2000 hat er dann stationären Entzug gemacht. Freunde haben ihn da quasi hingeschickt, weil er meinte dann auch, wenn er ein halbes Jahr noch so gelebt hätte, dann wäre er tot gewesen. Und ist dann 4 Monate in einer Entzugsklinik gewesen und seitdem ist er abstinent. So. Also das war eine Karriere, die eher beendet war, als eigentlich geplant war. Dann wurde er Trainer. Im Jahr 2000, 2001 war er beim BAK, Berliner Athletikclub, Trainer, 2001, 2002 bei Türkimspor Berlin, 2003, 2004 war er nochmal beim BAK Trainer und dann war er erstmal leer und seit 2007 hat er dann selbstständig im Sportmanagement eine kleine Firma gegründet, wo es nicht viel zu finden gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube aber schon. Aber eine Website oder so findet man nicht.
Das Problem ist, dass das auch einfach alle machen, Sportmanagement. Genau. Ne?
Tommy Reichenberger zum Beispiel. Ja. Folge 1, hört gerne rein.
Tommy denn, und
ja, der die Ton war dann auch
Albaniens.
Scheiße. Tommy und die Drogerien Albaniens. Gute Folge. Ton war da noch ziemlich beschissen. Seit Folge 4 ist es hoffentlich besser. Haben wir die ersten Hörer natürlich schon verloren in den ersten 3 Folgen.
Holt die zurück, bitte.
Genau. Sagt ihnen, jetzt richtig spannend. Sportevent und der hat Kinderfußballferien dann auch ausgerichtet, irgendwie auf Nordseeinseln oder so. Was auch viele machten hier, so Klaus Fischer Fußballschule ja. Und sowas.
Die waren selbst mal beim Heimatdorf, Klaus Fischer, jedes Jahr. Ja.
Das hat er dann gemacht. Sportevent findet man nicht viel, weil er hat halt eine eigene Website und da ist quasi alles zu ihm zu finden, was er so macht. Dann ging es nämlich 2011 weiter, dass er das Buch Volle Pulle über sein Doppelleben als Fußballer und Alkoholiker geschrieben hat. Zusammen mit einem Menschen vom Kicker, von der 11 Freunde.
Das Buch habe ich, aber ich habe es immer noch nicht gelesen.
Ja.
Leider.
Jetzt weiß ja alles über ihn.
Jetzt lege ich es weg.
2013 hat er dann mit seiner zweiten Frau und 5 weiteren Menschen den Verein Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe e.V. gegründet. Und er wirbt mit diesem Verein jetzt seitdem für den Umgang und die Bekämpfung von Süchten wie Alkoholsucht oder Drogensucht. Und ist dafür in verschiedensten Talkshows, Diskussionsforen, Lesungen und so unterwegs und geht dabei natürlich auch sehr selbstkritisch mit seiner Vergangenheit um, weil ich meine, wenn einer über Alkoholsucht so reden kann, dann ist es wahrscheinlich er. Und der weiß halt auch, dass es wirklich nicht das Beste war, was man so machen kann mit seinem Leben. Und zwar bietet er in seinem Portfolio verschiedene Vorträge an, die man auch buchen kann online. Und zwar einmal für Führungskräfte zur seelischen Gesundheit und für Führungskräfte zur Suchtprävention am Arbeitsplatz. Und dann vor allem ist er daran interessiert, Jugendlichen mitzuteilen, dass das nicht das Beste ist, Alkoholiker zu werden oder sonstige. Schmerzmittel ist ja auch ein Problem im Amateursport vor allem. Vor allem im Amateursport, aber halt wahrscheinlich bei den Profis ist es sowieso gang und gäbe, aber dass sich das auch in die unteren Klassen mit runterzieht, hat er auch Vorträge deshalb zur Suchtprävention in der Ausbildung. Und zwar möchte er da in die nächste Generation investieren. Ja, Beispiele, wo er zum Beispiel überall war, habe ich mal ein bisschen geguckt. Er war beim Wellbeing Day der Sportjugend Magentheim, wo die siebte Klasse der Realschule dann da war und zugehört hat. Dann war er auf der, bei der Jade-Hochschule in Oldenburg, hat da einen Vortrag gehalten. Dann war er beim Infoabend Sucht vom Blauen Kreuz in Ansbach, die sich gegen Drogen, also als Drogenhilfe anbieten. Dann hat er vor Nachwuchsteams vom FC Hansa Rostock Vorträge gehalten, weil wohl in den letzten Jahren die alkoholbedingten Vergiftungen in Mecklenburg-Vorpommern immer größeres Problem werden. Oh. Also es scheint ein größeres Alkoholproblem vor allem in der Jugend zu geben. Dann vor Jugendmannschaften im Leistungszentrum von Bremen, in der JVA, Walco, also vor Gefängnisinsassen und auch am städtischen Gymnasium Steinheim.
Ich wusste, dass du gleich drauf kommst.
Wo unsere Schwestern den Vortrag gehört haben tatsächlich. Und da haben 400 Schülerinnen und Schüler ihm zugehört und konnten Fragen stellen und so. Also er setzt sich sehr dafür ein, dass die Jugend nicht die gleichen Fehler macht wie er. Und er sagt auch über sich selbst, dass jeder Tag, den er ohne Alkohol verbringt, viel wichtiger ist als jeder Titel, den er im Fußball gewonnen hat. Um das halt auch wirklich nicht nur zu reden, sondern auch Kontaktmöglichkeiten mit seinem Verein zu geben, hat er arbeitet da zum Beispiel mit der Fachklinik Fredeburg zusammen, mit den LWL-Kliniken in Ostwestfalen, mit der Max-Grundig-Klinik, den jüdischen Krankenhaus in Berlin und mit der Rheinland-Versicherung und mit der LMU München.
Also wirklich
aktiv, auch mit, ne? Telekom zusammen, also verschiedene Leute, die Geld geben und wahrscheinlich auch viele, wo er dann quasi die hin vermittelt, die Leute, die sagen, ey, ich habe ein Problem, hast du eine Idee, was ich machen kann. Also ist gut vernetzt, vermutlich auch noch durch seine Zeit als Fußballer. Ja, das ist das, was er bis jetzt macht. Die Sportmarketing-Firma scheint es auch noch zu geben, aber ich glaube, er fokussiert sich jetzt eher auf diese Mission und ja, sein Buch kann man halt auch noch kaufen. Da gibt es auch Lesungen des Buchs einfach nur. Kannst du vielleicht auch hingehen, dann musst du es nicht mehr
lesen. Muss ich gar nicht aufschlagen. Das ist jetzt versiegelt weggeschickt.
Nein. Ja, bei Rebuy wieder verkaufen. Ja. Und was er heute macht, neben der Arbeit, ist, dass er bei in Lehrte lebt, in der Nähe von Hannover. Und er hat insgesamt 3 Kinder, keinen Hund, also zumindest
weiß ich
nicht, oh, oh. Immer ein Hund. Von diesem Hund, der Kronkorken fällt. Passend zum Thema, der Kronkorken fällt. Also er hat 3 Kinder, 2 davon aus erster Ehe und 1 aus der zweiten Ehe mit der Frau, mit der er auch den Verein gegründet hat. Ja, das war Uli Borowka. Seine Karriere ist wahrscheinlich ein bisschen früher und anders geendet, als er sich gewünscht hätte, aber es zeigt, dass Suchtproblematiken großes Problem sind. Auch hier Robert Enke, also generell Sucht und psychische Probleme so im Profisport sind ja gar nicht gerne gesehen. Gibt es ja da nicht. Sind ja alles starke Männer. Wir haben sowas nicht. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass in der Umfrage irgendwie 1/4 der oder 20% der Profis in der Bundesliga gesagt haben, dass sie ein Problem mit Alkohol haben.
Echt?
Ja.
Ich habe nur, was jetzt ganz auf Trend ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil ich da echt nicht drin bin im Thema. Ich weiß nur, dass man es hier auch an der Tankstelle in Paderborn kaufen kann. Dieses Zeug, das man sich so unter die Oberlippe so macht. Wie so Kautabak. Ich habe zum Beispiel Marco Reus oder hier in Dortmunder Zeiten Adnan Yasuşay, die haben das immer genommen. Das ist wie so Nikotin, glaube ich dann. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das sind einfach solche legalen Drogen in davon gestrichen. Ja.
Es gibt auch irgendwas, was man ins Getränk mischen kann, wo das
eine
Wirkung hat. Aber ihr seht, wir kennen uns nicht so mit Drogen aus, außer mit Alkohol, mit Astaroltypen, was hier gerade steht. Aber wir sind natürlich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol bekannt. Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Nicht übertreiben. Ja, damit ist hoffentlich der Spielerwunsch erfüllt.
Gerne schickt uns mehr Spielerwünsche.
Genau, schickt uns Wünsche an auf Instagram an. Aber bitte Spielerwünsche, nicht dubiose Angebote.
Davon kriegen wir nämlich auch viele.
An Ed, was macht eigentlich? Oder per E-Mail an was macht eigentlich Podcast? @web.de, da sind wir immer erreichbar. Da sind wir immer für euch da. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, einfach schreiben. Auf Instagram, ganz wichtig, gibt es jede Woche ein, zwei schöne Stadien für euch zu sehen, die wir alle schon mitgenommen haben in unserem Fußball-Fan-Leben. Ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ansonsten nächsten Sonntag, nächste Folge, immer sonntags nachts 2 Uhr. Ladet euch die Folge runter, damit ihr am nächsten Morgen all euren Kollegen und Freunden, also am Montag dann, vermutlich arbeiten nicht so viele am Sonntag, von diesem tollen Podcast berichten könnt, wo man so viel lernen kann über Peter Neururer. Und was schwierig natürlich heute an der Folge ist, dass Mike Hanke nicht dabei war.
Ja.
Deshalb jetzt nochmal die Erwähnung, Mike Hanke.
Du hast ihn noch nicht gemeldet.
Ja, ja. Bitte melde dich. Die Möglichkeiten haben wir dir eben genannt. So, jetzt Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt fit und gesund und schaut Fußball.
Ja, ein Nachruf vielleicht noch, Tim, ja, wo wir gerade bei Thematik sind, wo du hast gerade auch schon angestiegen, Robert Enke. Robert Enke Stiftung, ganz, ganz gute Sache. Bin ich oft auf der Seite mal und schaue mir an, was die Fraktion machen, weil das wirklich klasse Sachen sind, sehr aktiv immer noch. Ist auch mit Martin Armedick, ein Spieler hier auch, der aus Delbrück kommt, OWL, einer der Schirmträger, sehr aktiv. Da kann man auch gerne mal noch eine Spende hingeben, sowas unterstützen.
Letztes Jahr.
Ja, du auch?
Ja, ich auch.
Ja. Das möchte man nochmal bewerben. Das ist eine wirklich gute Sache.
Genau. Das ist noch wichtig. Ist mal doof, dass wir sowas am Ende der Folge sagen, wo 90% nicht mehr zuhören. Aber trotzdem. Dann spendet. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Guten Tag, gute Nacht.